Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Die Aktienmärkte gehen von einem Hoch zum anderen, aber, und wir haben das bereits im Vorgespräch ein bisschen diskutiert, braut sich da im Hintergrund der perfekte Sturm gerade zusammen. Denn es passiert einiges im Hintergrund, das diskutieren wir heute. Und ich finde, da gibt es niemanden Besseren als Dr. Markus Krall, wo wir uns gerade in der Schweiz befinden, in Zürich, sozusagen in Heimdomäne inzwischen.
Von dem genau.
Freut mich, dich hier.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Nach Zürich war es für mich ja noch nicht wirklich weit. Und die Zugverbindungen hier sind ja tatsächlich pünktlich, man schafft es dann da auch. Und ja, ich freue mich auf unser kleines Gespräch, weil die Entwicklungen galoppieren ja. Man hat so das Gefühl, jedes Mal, wenn wir miteinander reden, hat sich in der Zwischenzeit die Geschwindigkeit verdreifacht oder verfünffacht, in einigen Teilbereichen sogar noch mehr. Also es scheint jetzt wirklich auf einen interessanten Punkt rauszulaufen. Der perfekte Sturm trifft es, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Also wir haben einige Themen, deswegen ich würde sagen, wir starten gleich. Also zum einen mal, der Yen musste gerettet werden, die USA ist eingesprungen. Und das muss man ja wissen, Japan ist ja auch einer der größten US-Anleihenkäufer. Und das war sicherlich auch der Grund, warum sie den Yen gestützt haben und die USA nicht verkauft. Jetzt die Renditen und die Zinsen der US-Staatsanleihen sind stark nach oben gegangen. Die Staatsverschuldung geht auf 40 Billionen US-Dollar. Ja, aber das ist erstmal nur eine Zahl. Wenn man sich mal statistisch anschaut, um die erste Billion ja zusammenzubekommen von jetzt knapp 40 dann, hat es 200 Jahre gedauert. Mhm. Die letzten 10 waren es nicht einmal 5 Jahre. Also etwas über 4 Jahre. Das heißt, also was passiert da? Und ist das ein Paradigmenwechsel? Oder kann das dann alles wieder wegdiskutiert werden?
Also, ein bisschen überzeichne die Zahl 200 zu 50 schon, ne? Weil natürlich eine Trillion vor 50 Jahren oder eine Billion, amerikanische Trillion, vor 50 Jahren war eine andere Hausnummer als heute. Einfach inflationsbereinigt. Mhm. Ja, wir haben in diesen 50 Jahren, seitdem hat der Dollar so, je nachdem wie man es misst, zwischen 70% und 95% an Kaufkraft verloren. Wenn man, sagen wir mal, so 95% annehmen würde, dann wären das damals von der Kaufkraft her auch schon 20 Billionen gewesen. Also der nominelle Wert überdramatisiert es ein bisschen.
Zeigt aber auch wirklich diese Entwertung, die wir sehen.
Ganz genau. Jemand bezahlt dafür. Und diese Aufblähung auf 40 Billionen ist natürlich trotzdem nicht von schlechten Eltern, weil es ist ja nicht nur so, dass es in absoluten und auch in kaufkraftbereinigten Zahlen gewachsen ist. Da sind nämlich 40 immer noch mehr als 20. Und wenn es nicht 95 sind, sondern nur 70, dann ist das Verhältnis auch wieder ein anderes. Also es ist auch real massiv angestiegen. Und gleichzeitig sehen wir an diesem Wertverfall, dass die Leitwährungsfunktion des Dollars natürlich nur über die Entwertung des Dollars funktionieren kann. Das ist so im Prinzip so, ich habe mein Defizit, ich schaufel alles rein, bezahlen mit frisch gedruckten Dollars, aber die frisch gedruckten Dollars inflationieren dann das Geld und entziehen dem Ausland die Kaufkraft, die Güter zurückzukaufen, wenn man so will. Und das hat natürlich aber auch fürs Inland Folgen. Das heißt, diese Entwertung bedeutet, jemand bezahlt es. Und jetzt hat Amerika, glaube ich, eine Zwickmühlensituation erreicht. Und zwar, weil dieses jemand bezahlt es, das war bisher zum allergrößten Teil der Rest der Welt, eben über die Leitwährungsfunktion. Und jetzt verliert Amerika mit absehbarer Sicherheit diese Leitwährungsfunktion des US-Dollar. Das heißt, ich kann den Inflationsschaden nicht mehr so einfach exportieren. Und damit bleibt der Inflationsschaden am eigenen Volk hängen. Das heißt, jetzt kommt die Rechnung. Und das ist natürlich problematisch, denn 40 Billionen sind natürlich weit mehr als das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben etwas mehr als 30 Billionen Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir haben eine Verschuldung in der Größenordnung auch relativ zur Leistungskraft des Landes, ähnlich wie Italien. Und das kann natürlich nicht aufgehen, wenn die Zinsen zu hoch sind. Jetzt hatte Italien die ganze Zeit den Vorteil, dass im Euro zu sein bedeutete, dass Deutschland die Zinsen durch fiskalische Disziplin niedrig gehalten hat. Italien konnte davon profitieren, aber bei Amerika ist kein großer Bruder da, der die Zinsen unten halten kann, qua seiner Wirtschaftskraft. Und das bedeutet Anpassungskrise. Also Amerika muss sein Verschuldungsverhalten anpassen. Es wird nicht anders gehen. Also entweder tun sie es freiwillig oder es wird über eine krisenhafte Entwicklung ihnen aufgezwungen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zwei grundsätzliche Varianten, wie Schulden wegkommen können. Das eine ist die Inflation. Das ist die präferierte Variante der Zentralbankwelt. Es ist ja nicht so, dass die sogenannten Währungshüter die Währung hüten würden, sondern sie bauen an dem Ding, damit sie Inflation erzeugen können, um uns zu enteignen. Das ist ja der Sinn des ganzen Konstrukts. Oder wenn das nicht sozusagen hinhaut mit dem Inflationsthema, das kann verschiedenste Ursachen haben, dann läuft es eben über Depression, das heißt über Pleiten. Das ist aber dann die Frage, die Staatsverschuldung kann entweder nur über eine Staatspleite laufen oder über irgendeine Restrukturierungsgeschichte. Da ist dann auch jemand da, der zahlt. Das heißt, da erfolgt die Reduktion der Schulden auf dem Weg der Abschreibung. Und das bedeutet natürlich, dass das Ganze dann nicht auf den Staat beschränkt bleibt, sondern dass auch Unternehmensschulden ins Schleudern kommen werden. Wenn erstmal die Kreditmärkte in schweres Fahrwasser kommen, das zeigt die Erfahrung, dann infizieren sich die verschiedenen Segmente des Kreditmarktes gegenseitig. Und das Ergebnis ist, das ist Chaos. Ja, das, was wir 2007 schon mal ansatzweise gesehen haben. Aber ich fürchte, wenn sich das in seiner ganzen Schönheit entfaltet, dann wird also 2007 so eher so eine Art Pfadfinderparty gewesen sein.
Also sprich, wir könnten jetzt vor einer größeren Krise stehen. Ich würde da vielleicht auch gerne auf den Nahen Osten eingehen. Da hat man auch gerade drüber gesprochen. Mhm. Du hast auch gesagt, du bist schon auch überrascht, wie lang sich das Ganze zieht. Ja, und das ist wie so ein Kaugummi. Und Trump scheint da so ein bisschen festgefahren zu sein. Wenn wir uns jetzt auch anschauen, es gibt ja noch interessante Entwicklungen hintendran. Also Saudi-Arabien ist ein großer Player dort. Die kümmern sich jetzt mehr und mehr selber um ihre Sicherheit. Vertrauen jetzt nicht mehr so auf die USA oder können nicht mehr so darauf vertrauen, wie es vorher der Fall gewesen ist. Ich nenne es jetzt mal mit der NATO-Mekka oder Mekka-NATO, wo sie sich ja zusammengetan haben mit Pakistan, was ein Schwergewicht ist dort, Atommacht. Und genauso mit der Türkei, was auch eine der größten Armeen der NATO darstellt. Und Ägypten als viertes Schwergewicht kommt vielleicht noch mit dazu. Ja, und derweil bedroht Trump durchaus mal Länder wie den Oman, wenn die nicht richtig mitspielen. Also es passiert unglaublich viel im Hintergrund und es verschieben sich
also
so die Tektonen.
Die Oman-Geschichte ist natürlich mehr so eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, politische Zote. Ja, also den Oman, der nun wirklich niemandem je was zuleide getan hat, mit Vernichtung zu bedrohen, wenn er nicht bei Gewehr bei Fuß steht und Fifi macht, das ist natürlich schon ein bisschen lächerlich, das muss man leider sagen. Du weißt, ich bin nicht negativ zu Trump, gar nicht. Also vor allen Dingen im Vergleich zu Biden und Harris und was da sonst so alles noch an Linkspolitik in Washington gelaufen ist, auf keinen Fall. Aber das ist natürlich schon ein bisschen lächerlich. Das Problem ist aber, dass diese ganze Geschichte ja eng mit unserem Inflationsproblem und mit dem Kostenproblem der 40 Billionen Schulden verknüpft ist. Und zwar, weil natürlich am Ausgang dieses Krieges hängt die Frage der Leitwährungsfunktion des Dollar. Der Krieg wurde überhaupt nur angefangen wegen der Leitwährungsfunktion. Weil, wir hatten es, glaube ich, mal in einer unserer letzten Interviews ja diskutiert, es ist ja so, dass der Petrodollar, das Hauptverteidigungsinstrument der USA, ist gegen die Fähigkeit der BRICS, die jetzt da ist, eine goldgedeckte Währung zu etablieren. Der Petrodollar ist deswegen so wichtig, der bedeutet, dass im Grunde genommen jeder, der Öl einkauft, das in Dollar bezahlen muss, ist deswegen so wichtig, weil wenn alle ölexportierenden Länder nur in Dollar bezahlt werden können, aus Gründen des Bündnisses mit den USA oder der Angst vor den USA, dann muss China 300 bis 500 Milliarden Dollar im Jahr verdienen, um sein Öl einkaufen zu können. Das heißt, sie müssen weiterhin den Amerikanern erlauben, ihr Defizit mit Dollar gegenüber den Chinesen zu bezahlen. Damit ist die Leitwährungsfunktion bis auf Weiteres mal gesichert. Wenn aber ein großes Ölförderland, und in dem Fall der Iran, ausschert, dann kann China seinen Ölbedarf ohne Dollar decken, in Yuan bezahlen oder in Gold oder in was auch immer. Und deswegen war es ja so, Venezuela 17% der Weltölreserven, Saudi-Arabien 15% der Weltölreserven, Iran fast 13% der Weltölreserven. Das sind die Schwerstgewichte in diesem Markt. Und deswegen wollte Trump die alle aufreihen wie so eine Perlenkette und sagen, das ist meine Petrodollarkette. So, bei Saudi-Arabien war es schon immer so, schon seit den 40ern. Venezuela hat er relativ schön und schnell diszipliniert gekriegt. Das war ja fast vergnügungssteuerpflichtig, sich das anzuschauen, diese dieser Maduro-Slapstick, anders kann man es ja fast nicht mehr nennen. Und am Iran scheint er sich jetzt die Zähne auszubeißen. Und jetzt kommt das Problem. Nicht nur fehlt dann der Iran mit seinen 12-13% Volumen an den gesamten Weltölvorräten, sondern wenn er es nicht schafft, dann verliert er gleichzeitig die Saudis, die er nicht mehr schützen kann, weil dann hat er den Krieg da unten verloren. Dann sind nochmal 15% draußen und dann geht die ganze Kette wie so eine Laufmasche auf. Das heißt, dann ist es mit dem Petrodollar erledigt und dann ist auch die Leitwährungsfunktion des Dollar erledigt. Und er hat diesen Krieg angefangen, um die Leitwährung auf jeden Fall zu verteidigen, weil er selber im September 24 im Economic Club of New York gesagt, wenn wir die Leitwährungsfunktion des Dollar verlieren, dann ist es, als wenn wir einen großen Krieg verlieren. Wenn er jetzt diesen Krieg nicht gewinnen sollte, koinzidiert beides. Das erklärt auch die Hartnäckigkeit. Also er kann ihn anscheinend im Moment nicht gewinnen, was mich persönlich sehr überrascht, muss ich fairerweise zugeben. Er kann ihn aber auch anscheinend nicht so richtig verlieren. Also, und das zieht ihn in die Länge. Und umso mehr dieser Krieg in die Länge gezogen wird, umso größer die Wahrscheinlichkeit einer größeren globalen Stagflationskrise.
Ja, das wäre auch die nächste Frage nämlich gewesen, so Richtung Rezession. Also die Weltwirtschaft hält sich ja erstaunlich gut, muss ich persönlich auch sagen. Also die Aktienmärkte laufen von einem hoch zum anderen, KI boomt. Also was sind die nächsten Szenarien und in welche Richtung kann das gehen?
Also das mit dem die Weltwirtschaft brummt, das ist ein sehr differenziertes Thema. Insgesamt wächst die Weltwirtschaft, aber es ist nicht so sehr, also sie wächst heterogen, sie wächst in Amerika, auch durch die künstliche Nachfrage der Überschuldung. Das ist in gewissem Umfang ein Strohfeuer dabei. Und sie wächst in China und in Russland, wo die marktwirtschaftlichen Voraussetzungen stimmig sind. Sie wächst nicht in Europa, da ist im Grunde genommen die große Stagnation ja schon seit Jahren angesagt. Und in China und Amerika kommt hinzu, es gibt einen realen KI-Boom. Also ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen nicht, dass KI eine Blase ist per se, die platzt und dann wieder verschwindet. Es mag zwar sein, dass es da zu einer Überhitzung kommt und dass es da Korrekturen gibt, aber das wird sich auf Sicht von 3, 4, 5 Jahren alles ausbügeln. Und zwar deswegen, weil KI ist nicht in erster Linie eine Revolution, weil da irgendwas ganz Neues kommt, sondern KI ist eine Revolution, weil sie alle anderen Industrien produktions- und produktivitätsmäßig revolutionieren wird. Es gibt keine Industrie und keine Dienstleistung, deren Produktivität nicht im dreistelligen Prozentbereich wachsen wird mit KI. Ich erlebe es ja selber. Also ich bin jetzt ja nur ein kleiner Krauter mit meiner Firma und mit meinem bisschen Publizistik, was ich da mache. Und wenn ich mir mal anschaue, wofür wende ich Arbeit auf? Und da kann ich so sagen, dass ich in der Vergangenheit so 60% meiner Arbeit war Analyse. Ich bin also hergegangen, habe Daten gesammelt, habe die ausgewertet, habe Regressionen gemacht, habe mir Gedanken gemacht über ökonomische Zusammenhänge und habe dann meine Schlussfolgerungen gezogen und sie hingeschrieben. Und wenn ich mir heute anschaue, wie schnell das geht mit KI beim Datensammeln und beim Datenauswerten, dann habe ich mal sagen, dann hat sich in dem Bereich meine Produktivität mindestens verzehnfacht, wenn es reicht. Also was ich heute an einem Tag mache, da habe ich früher einen Monat dafür gebraucht. Und ich arbeite deswegen noch genauso viel, weil natürlich die Ansprüche an die Qualität der Analyse steigen, die Ansprüche des Publikums steigen, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber letzten Endes, wenn ich diese Qualitätsverbesserung, die mit dieser Produktivitätssteigerung verbunden ist, nicht liefern kann, dann verliere ich im Wettbewerb, weil da andere auch da draußen sind, die KI benutzen können und die ihren Verstand hoffentlich beieinander haben und gute ökonomische Analysen machen. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist ein winziges, kleines, sag mal, Service-Segment, was da betroffen ist. Und wenn sich da so ohne weiteres, und das ohne, dass ich jetzt einen großen KI-Kursus gemacht hätte, ich habe mich da einfach reingefuchst, wenn ich da meine Produktivität verzehnfachen kann, möglicherweise hätte ich sie vielleicht verdreißigfachen können, wenn ich jemanden mir genommen hätte, der sie mir noch anständiger beibringt, als ich sie mir selber beigebracht habe, dann bedeutet das, dass das quer durchgeht. Durch Forschung und Entwicklung, durch Produktion, durch Produktionstechnik, durch Logistik, einmal alles. Ja, also das geht einmal durch die gesamte Produktivität durch. Und diese Revolution, auf die setzt auch beispielsweise der Bessent und andere Finanzeinflussträger in Amerika, die sagen, wir müssen jetzt schuldentechnisch vor diesem Ding herlaufen. Wir müssen jetzt schneller unsere Produktivität steigern, bevor uns die Welle da hinten mit den Schulden erwischt. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und wahrscheinlich stimmt das.
Wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, wir haben ja, wenn wir den Buffett-Indikator anschauen, die Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt, sind wir auf Höchstständen. Mhm. Jetzt gibt es die eine Fraktion, die ja dann sagt, okay, jetzt ist die Situation aber anders und das wird auch weiter in die Richtung gehen, aber allgemein sind wir schon sehr, sehr weit hoch. Also sprich, du wirst sagen, das könnte und wird noch weitergehen?
Also ohne Korrekturen wird es nicht abgehen. Das war noch nie so im Aktienmarkt. Aber die Frage, ob jetzt auf Sicht von 4, 5, 10 Jahren die Sache gerechtfertigt ist, da sage ich eher ja. Und zwar deswegen, weil wir eben vor dieser Produktivitätsrevolution stehen. Man muss sich ja mal überlegen, was bedeutet eine Produktivitätsrevolution? Das bedeutet, dass jede Person 10-mal so viel produzieren kann wie vorher. Mit den gleichen Ressourcen. Wenn man das mal global betrachtet, dann bedeutet das, dass die Weltwirtschaft vor einem Wachstumsschub steht, wie jedes Mal in einer industriellen Revolution. Und bei jeder industriellen Revolution haben wir aber auch diese, ich sag mal, massiven finanzmarkttechnischen Störungen gesehen. Die haben aber kurzfristig gewirkt. Die haben nicht das langfristige Bild zerstört. Und ich habe mal, auch in meinem neuen Buch, habe ich da eine Tabelle eingebaut über die industriellen Revolutionen, die wir hatten. Und es gibt ein paar interessante Beobachtungspunkte. Der erste ist, jede industrielle Revolution war eine Energierevolution. Jede industrielle Revolution hat mehr Energie gebraucht und mehr hochgespannte Energie gebraucht als die vorhergehende. Das wird auch diesmal so sein. Das ist besonders bedauerlich für Deutschland, weil Deutschland sich von der Energie abgekoppelt hat, wenn man so will. Das heißt, hier wird es erstmal nicht stattfinden. Das zweite ist, in jeder industriellen Revolution gab es ein Wachstum der Produktivität pro Kopf, das größer war als in der letzten industriellen Revolution. Die erste hatte nur so knapp unter 1%, die zweite hatte schon Richtung 1,5%, die dritte hatte schon 2%. Diese hier wird alles schlagen, was wir hier gesehen haben. Und zwar aus ganz objektiven, logischen Gründen. Und zwar, weil diese industrielle Revolution, die trifft auf eine schon existierende industrielle Infrastruktur, die produktivitätstechnisch gehebelt werden kann. Und die anderen, die davor waren, da war das nur begrenzt der Fall. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich schon vor einem Wachstumsschub stehen. Also Elon Musk hat gesagt, Abundance wäre sozusagen um die Ecke. Ob es jetzt complete Abundance ist und das Ende der Knappheit, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall Produktivitätssprünge sehen werden, die so groß sind, dass wenn wir das Richtige tun, aber nur dann, wenn wir das Richtige tun, dass wir schon eine Chance haben, aus der Falle rauszukommen. Aber das bedeutet natürlich, dass die Kapitalströme, die das ermöglichen, sich dort konzentrieren, wo die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und das wiederum bedeutet, dass es wahrscheinlich in zwei Richtungen fließt, nämlich nach Amerika und nach China vor allem und weg von Europa.
Ja, aber das ist die große Frage, und zwar die dahinter stehen. Trauen wir denen zu, dass die für die Allgemeinheit gute und sinnvolle Entscheidungen treffen?
Die gute und sinnvolle Entscheidung der Politiker ist, keine Entscheidung zu treffen, sondern sich zurückzuziehen. Also die Entscheidungsmacht an die Märkte und die Individuen und die Unternehmen zurückzugeben. Wenn die sich einbilden, und unsere tun das ja, dass sie bessere Entscheidungen treffen könnten als die Summe der Wirtschaftssubjekte da draußen, dann wird es schiefgehen. Das wird im totalen und kompletten Desaster enden. Und zwar deswegen, weil das Kapital jetzt so mobil ist wie nie zuvor und weil die Produktivitätswachstumsdifferenzen so groß werden wie nie zuvor. Und die werden umso größer, je deutlicher die Qualität der wirtschaftspolitischen Entscheidungen voneinander abweicht. Das heißt also, wenn wir in Europa schlechte Entscheidungen treffen, dann können wir uns das eher leisten, wenn alle anderen das auch tun. Aber die tun das nicht.
Ich würde jetzt gerne noch so einen Bogen spannen, einfach wie so das Geld- und Finanzsystem zukünftig aussehen kann, weil wir merken und spüren, da tut sich einiges im Hintergrund. Wir haben jetzt viele verschiedene Themen angesprochen, die alle einen Einfluss darauf haben, wie wird ein Geld- und Finanzsystem zukünftig aussehen. Also gerade ist das Thema KI. Elon Musk sagt, wir werden zukünftig kein Geld mehr benötigen. Jetzt haben wir die USA, die eher Richtung Süden geht, mit den verschiedenen Herausforderungen, die wir auch besprochen haben. Mhm. Jetzt, wir haben Tokenisierung und Digitalisierung. Wir haben CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins, wo die USA sehr forschen, jetzt auch Krypto voranbringen. Also, wie könnte jetzt so ein Geld- und Finanzsystem in 5, in 10, in 20 Jahren aussehen?
Also, ich weiß nicht, wie es genau aussehen wird, aber ich weiß, wie es nicht aussehen wird. Wird garantiert nicht so aussehen wie das, was wir jetzt haben. Und zwar einfach deswegen, weil unser gesamtes Fiat-Geldsystem hängt an einem Node-Point, wenn man so will. Also es gibt so, es ist so an einem Punkt läuft alles zusammen. Und dieser eine Punkt, der archimedische Punkt, an dem sozusagen die Welt hängt, das ist der Dollar. Und der Euro beispielsweise ist kein Konkurrenzprodukt zum Dollar, auch wenn er als solches großmäulig verkündet worden ist. Der Euro ist ein Konstrukt, das überhaupt nur schwimmen kann, solange der Dollar da ist. Und der Dollar ist nicht einfach nur eine Währung, sondern er ist eben die Leitwährung. Und wenn die Leitwährungsfunktion weg ist, das wäre an und für sich noch kein grundsätzliches Problem für Amerika, die Leitwährungsfunktion zu verlieren, wenn man sich nicht von den Früchten der Leitwährungsfunktion so abhängig gemacht hätte. Das hat man aber, und zwar mit wachsender Verschuldung. Und diese wachsende Verschuldung, die sorgt jetzt dafür, dass der Dollar auch als Inlandswährung, als ganz normale Fiat-Währung nicht mehr funktionieren kann, wenn die Leitwährungsfunktion weg ist. Und wenn der Dollar als normale Währung nicht mehr funktioniert, dann fehlt quasi der Rückhalt in allen Zentralbankbilanzen der Welt, die ja seit 1971 mit dem, wie sie es damals getauft haben, Gold-Devisenstandard zurechtkommen müssen. Ja? Also als Nixon damals ausgestiegen ist im August 71, hat man ja gute Miene zum bösen Spiel gemacht, obwohl das ein Default war, nicht mehr das Gold herzugeben gegen den Dollar, war nichts anderes als ein Zahlungsausfall, denn da gab es ja ein vertragliches Versprechen zu. Und dann hat man aber die Dollars weiter akkumuliert in den Zentralbankbilanzen. Und Amerika hat seitdem etwa 20 Billionen Dollar exportiert im Zuge seiner Defizite. Und die lagern jetzt, wie toxischer Müll, entgelagert in den Zentralbankbilanzen des Globus. Und da sind sie ungleich verteilt. Einige haben den Braten früher gerochen und andere haben ihn später gerochen. Früher gerochen haben ihn zum Beispiel die Chinesen und die Russen. Und später gerochen haben ihn die meisten anderen, Deutschland und Europa inklusive. Die sitzen jetzt alle auf diesen Dollars. Übrigens auch die Schweiz leider über den Euro indirekt. Und wenn der Dollar in die Knie geht, dann wird es zu einer gewaltigen Entwertung der Zentralbankbilanzen führen und zu einem Vertrauenseinbruch in das gesamte Fiat-System. Das heißt, so wird es schon mal nicht mehr aussehen in 10, 20 Jahren. Davon können wir ausgehen. So die Frage, was kommt da raus? Ich denke, dass man den Versuch machen wird, sich dem entgegenzustellen durch CBDCs und ähnliche Dinge. Der Versuch wird scheitern, und zwar krachend und schnell. Und zwar am Widerstand der Leute und auch an der Nicht-Akzeptanz dieses Geldes im Ausland. Man kann die eigenen Bürger ja zwingen, den Euro als CBDC anzunehmen, aber das Ausland kann ich nicht zwingen. Das kann man vergessen. Wenn die Chinesen sagen, du möchtest das Auto kaufen? Ja, das kannst du kaufen, aber das, also für diesen komischen Euro, gib mir Gold. Ja? So, gib mir einfach Gold. Ja? Ich weiß, du hast noch welches. Ja? Dann ist das vorbei. Oder gib mir Bitcoin. Ich weiß nicht, was sich am Ende durchsetzt. Du kennst ja meine Kryptoskepsis gepaart mit der Hoffnung, dass ich falsch liege. Aber ich glaube, ich muss es gar nicht wissen an der Stelle. Ich glaube, dass sich die Marktkräfte entfalten werden. Die sind lang unterdrückt worden, aber der Druck im Kessel ist immer weiter gestiegen. Und wenn sich jetzt dieser Kessel quasi, der explodiert auf die eine oder andere Weise, und dann brechen sich die Marktkräfte Bahn. Und dann werden sich die Märkte ein Wettbewerbssystem schaffen, bei dem es verschiedene Optionen gibt. Und ich glaube, dass die Märkte nicht die Frage stellen werden, ist es Gold oder ist es Krypto oder ist es was anderes, sondern die Märkte werden die Frage stellen, ist das, was ich da vor mir habe, weist es bestimmte Eigenschaften auf? Und diese Eigenschaften sind vor allen Dingen natürlich Stabilität des Wertes, weil es muss für die Wirtschaftsrechnung geeignet sein und auch für die Wertaufbewahrung. Und es ist gleichzeitig die Transformierbarkeit in verschiedene Aggregatzustände. So wie Wasser drei Aggregatzustände hat, nämlich Wasser, Dampf und Eis, so kann Geld auch verschiedene Aggregatzustände annehmen, nämlich Geldscheine, Goldmünzen, Coins, Kryptocoins, Kreditkartenkonten. Ja, also Geld hat mehr Aggregatzustände als Wasser, wenn man so will. Wobei bei Wasser kommt auch noch Plasma hinzu, wenn man es lang genug erhitzt. Aber die Leute wollen die Transformierbarkeit, um maximale Flexibilität ihrer Handlungsoptionen zu erreichen. Denn Optionen haben einen Wert an sich für die Menschen. Und deswegen glaube ich, dass die Märkte rumexperimentieren werden. Alle möglichen Leute werden mit allen möglichen Ideen kommen und manche davon werden sich durchsetzen. Und ich glaube, dass diejenigen sich durchsetzen, bei denen die Leute zu den geringsten oder minimalsten oder möglichst gar keinen Kosten zwischen diesen verschiedenen Varianten hin und her switchen können. Je nachdem, weil manchmal, es gibt Situationen, wo zum Beispiel die Virtualität und die schnelle Transportierbarkeit von Coins, also von Kryptocoins, ob das wichtigste Element ist. Zum Beispiel dann, wenn ich abhauen muss. Oder wenn ich einen globalen Zahlungsverkehr abwickeln muss. Und es gibt Situationen, wo beispielsweise die Substanz von Edelmetall das Wichtigste ist, nämlich dann, wenn es da draußen rappelt und ich sozusagen mich einbunker und sage, da draußen fliegen die Granaten, ich sitze in meinem Bunker mit dem Ding. Und dann gibt es wieder unterschiedlichste Varianten, wann ich was gebrauchen kann. Aber ich will die Optionen. Also das heißt, der Markt wird sich wahrscheinlich über die Optionsstrukturen ein System suchen, bei dem das Switchen zwischen diesen verschiedenen Varianten am billigsten wird für alle. Wie das dann genau aussieht, das kann ich noch nicht sagen, aber ich bin ja auch nicht der Markt. Ich muss auch nicht so schlau sein wie der Markt.
Ja, und wir werden es auch Sie beobachten und wieder updaten. Was wir gesehen haben historisch, also Gold hat immer funktioniert, vielleicht in einer Art digitalen Goldform. Bitcoin wird auch eine Rolle spielen. Wir werden sehen, welche exakt. Und in Form von Digitalisierung, auch zumindest kann man davon partizipieren, Aktien. Also hast du vielleicht noch den einen oder anderen konstruktiven Vorschlag? Also wie geht man jetzt damit um? Weil wir alle ja nicht wissen. Also ist ja alles irgendwie ein großer Nebel erstmal, der sich ja nach und nach lichten wird.
Also ja, der Nebel wird sich nach und nach lichten. Ich glaube, man ist immer dann am besten aufgestellt, wenn man intellektuelle Bescheidenheit übt. Und intellektuelle Bescheidenheit heißt Diversifikation. Diversifikation ist nämlich im Kern nicht nur eine Glättung meiner Portfolio-Performance, auch wenn diese ganze Performance-Theorie schon was hat, diese ganze Portfolio-Theorie, Entschuldigung, sondern Diversifikation ist vor allem auch eine Rückversicherung gegen den eigenen Irrtum. Wenn ich nicht genau weiß, was rauskommt, oder wenn ich denke zu wissen, was rauskommt, aber mir nicht sicher sein kann, weil es gibt eben die Möglichkeit, dass die Realität sich anders entwickelt als meine Prognose. In der einen oder anderen Form tut sie das ja meistens. Dann ist Diversifikation der beste Weg, gegen alle Eventualitäten aufgestellt zu sein. Und deswegen sage ich, solange wir nicht diese Klarheit haben, empfehle ich, diversifiziert zu bleiben, selbst dann, wenn das absehbar in dem ein oder anderen Segment meiner Kapitalanlage zu großen Schwankungen in beide Richtungen führen kann. Und zwar deswegen, weil wenn ich, nehmen wir mal zum Beispiel Aktien, die Leute sagen zu mir alle, Markus, warum bist du noch in Aktien? Das ist eine Blase. Und sage ich, das mag sein, das kann sein. Aber auf Sicht von 30 Jahren ist es keine. Und wenn ich Pech habe und alles in Gold investiere und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Klumpen mit 1 Million Tonnen vom Himmel fällt, dann habe ich irgendwie auch ein Problem. Sondern ich gehe her und sage, egal was passiert, ich bin so aufgestellt, dass am Ende irgendwas übrig bleibt. Möglicherweise weniger, als ich vorher hatte, aber es bleibt was übrig. Und das geht mit Diversifikation. Ein Drittel Edelmetalle und vielleicht für den Krypto-Fan auch Edelmetalle inklusive Kryptos. Ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien global verteilt und Aktien auch global verteilt. Und dann schlafe ich gut.
Ja, ich denke nochmal ein schönes Schlusswort. Das muss, denke ich, jeder für sich selber überlegen. Okay, wie geht man denn vor? Ich sehe das ähnlich. Streuen auf die Bereiche, die sie wirklich bewährt haben, an der Digitalisierung partizipieren, nicht vergessen, was historisch auch funktioniert hat. Markus, vielen herzlichen Dank für das spannende Interview mit spannenden Themen. Genau. Wir werden es wie gewohnt auch wieder updaten und mal schauen, was sich bis zum nächsten Mal alles entwickeln wird. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.